Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Verheißung fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Der Bund am Sinai. Wir alle wissen es jetzt, dass Adam aus seinem Bund mit Gott gefallen ist und Gott hat einen Weg zurück bereitet, an dessen Ende wir angekommen sind. Kurz bevor sich die Verheißung der Wiedervereinigung mit Gott erfüllt. Ja, wir stehen kurz davor, in diese Ruhe einzugehen, in das ewige Leben, in die neue Heimat, in eine Welt, wo keine Ungerechtigkeit herrscht, kein Leid, keine Krankheit. Und keiner der Nächsten wird den anderen lehren, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein. Dieser neue Bund, um ihn tatsächlich zu erleben, wenn er in Erfüllung geht, muss heute durch den Glauben angenommen werden. Wir haben bisher studiert die Bündnisse nach der Sintflut mit Abraham. Und jetzt sind wir beim Bündnis mit dem Volk Israel am Sinai angekommen. Und wir wollen natürlich es vergleichen mit unserer heutigen Zeit. Weil alle diese Dinge, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, haben einen Bezug oder eine Auswirkung oder Erfüllung in unseren heutigen Tagen. So, wir erinnern uns, dass jedes Bündnis Bündnispartner braucht, einen Zweck, einen Inhalt und bei manchen gibt es auch ein Bundeszeichen. Adam und Eva waren die Ersten, mit denen Gott einen Bund gemacht hatte. Sie wurden geschaffen, um zu dienen als König und Verwalter. Sie sollten alles, was auf dieser Erde stattfindet, die Vermehrung, die Bebauung, die Namensgebung der Tiere, gestalten und führen. Und Gott hatte ihnen den Sabbat als Erinnerungszeichen des Bundes gegeben. Noah und seine Nachkommen wurde nach der Sintflut der Bund gemacht, dass keine Zerstörung der Erde mehr durch Wasser stattfinden sollte. Alle Seelen der Erde werden nicht mehr durch eine Flut getötet werden. Und den Bund hat Gott besiegelt mit einem Zeichen, den er gesetzt hat, als Regenbogen in die Wolken. Den Bund mit Abraham, er hat ihn gerufen, dass er ein Segen sein soll allen Völkern. Sein Einfluss sollte gehen über die ganze Erde. Und ihm wurde das Bundeszeichen der Beschneidung gegeben. Und heute wollen wir anschauen den Bund, den Gott macht mit dem Volk Israel. Es soll ein priesterliches Königreich, ein heiliges Volk sein. Eines, das durch dessen vorbildliches Leben, durch das Einhalten der moralischen und sozialen Gesetze, die Gott ihnen aufgetragen hatte und Mose in ein Buch geschrieben hat, leben sollte vor der ganzen Welt. Und auch sie bekommen den Sabbat als ein Zeichen des Bundes. Die ersten drei Bündnisse waren Bündnisse mit Einzelpersonen. Und dieser Bund jetzt ist ein Bund mit dem ganzen Volk. Natürlich ist das Volk zusammengestellt aus einzelnen Individuen. Aber hier macht Gott einen Bund mit dem ganzen Volk. Es ist ja nur die Weiterführung des Bundes, den er mit Abraham gemacht hat, nur jetzt ausgedehnt auf eine ganze Volksmenge. Und dieser Bund muss vorbereitet werden. Das ist der Bund am Berg Sinai. Und wir lesen im zweiten Buch Mose oder im Exodus, Kapitel 19, ab Vers 10. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien auf den dritten Tag. Denn am dritten Tage wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai. Und mache dem Volk ein Gehege umher und sprich zu ihnen: Hütet euch, dass ihr nicht auf den Berg steiget, noch sein Ende anrühret, denn wer den Berg anrühret, soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder mit Geschoss erschossen werden. Es sei ein Tier oder Mensch, so soll er nicht leben. Wenn es aber lange tönen wird, dann sollen sie an den Berg gehen. Das heißt, sie sollen sich um den Berg versammeln. Und in Vers 17, und Mose führte dem Volk aus dem Lager Gott entgegen, und sie traten unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte darum, dass der Herr herab auf den Berg fuhr mit Feuer, und sein Rauch ging auf wie ein Rauch vom Ofen, dass der ganze Berg sehr bebte. Und der Posaunenton ward immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm laut. Als nun der Herr herniedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seine Spitze, forderte er Mose oben auf die Spitze des Berges, und Mose stieg hinauf. Und dann gibt Gott als allererstes dem Mose und dem ganzen Volk sein Gesetz. Nun, wir müssen uns bewusst werden, dass eine Bindung, eine Verbindung, ein Vertrag, eine Abmachung, eine Verheißung, eine Abhängigkeit, ob es jetzt in einem Ehevertrag ist oder eine Ehebindung als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, als Hauskäufer oder Verkäufer, jedes Bündnis kann nur von einem Gesetzgeber gemacht werden. Das heißt, über jedem Bündnis steht ein Dach, und dieses Dach macht der Gesetzgeber durch ein Gesetz. Und Gott ist hier der, der den Bund eingeht mit dem Volk, deshalb ist er der Gesetzgeber. Aber wir wissen, er hat auch dem Staat oder dem Land eine Autorität verliehen, um alle anderen Bündnisse zu steuern. So, jedes Bündnis kann nur mittels eines Gesetzes gemacht werden. Deshalb verkündigt Gott ganz am Anfang das Gesetz der 10 Gebote. Nun, in der nächsten Betrachtung wollen wir uns dann dieses Bundesgesetz anschauen. Heute wollen wir einen Vergleich machen, wie es der Paulus im Hebräer Kapitel 12 macht, zwischen den zwei Bergen, wo die Bündnisse stattfinden. Und ich finde es erstaunlich, wie der Apostel Paulus diesen Vergleich macht. Er schreibt den Hebräerbrief, um das Volk, das in der letzten Generation, das heißt wir, lebt, vorzubereiten, dass sie das Werk beenden. Und dass sie es beenden, indem sie an einen anderen Berg kommen, an eine andere, an einen anderen Bund eintreten oder besser gesagt, diesen Bund vollenden. So in Hebräer Kapitel 12, Abvers 18 bis 21 lesen wir: Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, noch zu dem Dunkel und Finsternis und Ungewitter, noch zu dem Hall der Posaune und zu der Stimme der Worte, da sich weigerten, die sie hörten, dass ihnen das Wort ja nicht gesagt würde. Denn sie mochten's nicht ertragen, was da gesagt ward, und wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt oder mit einem Geschoss erschossen werden. Und also schrecklich war das Gesicht, das Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. Und das ist der Bund am Berg Sinai. Er wird auch der alte Bund genannt. Paulus vergleicht aber jetzt den neuen Bund und sagt: Sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu einer Menge vieler tausend Engel und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des Neuen Testaments, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet, denn das des Abels. Nun, ich möchte diese zwei Textabschnitte noch ein bisschen einfacher aufteilen, damit wir ein bisschen besser durchblicken, was Gott uns durch diese Worte sagen will. Ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte. Ihr seid nicht gekommen zu dem Dunkel und Finsternis und Ungewitter. Ihr seid nicht gekommen zu dem Hall der Posaune. Ihr seid nicht gekommen zu der Stimme der Worte, da sich weigerten, die sie hörten, dass ihnen das Wort ja nicht gesagt wird. Denn sie mochten es nicht ertragen, was da gesagt ward. Und wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt oder mit einem Geschoss erschossen werden. Und also schrecklich war das Gesicht, das Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. So, wir sind nicht zu diesem Berg gekommen, sondern Paulus sagt, und Gott durch ihn: Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Und wir haben in der letzten Betrachtung gesehen, dass auf dem Berg Zion steht das Lamm und mit ihm die 144.000. Auf dem Berg Zion ist auch der Tempel im Himmel. Ihr seid gekommen zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Ihr seid gekommen zu einer Menge vieler tausend Engel. Ihr seid gekommen zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Nun, die Gemeinde der Erstgeborenen sind die 144.000. Und ihre Namen stehen nicht allein im Lebensbuch des Lammes, wo alle Namen der Erlösten stehen, sondern vor dem himmlischen Tempel sind ihre Namen in Gold eingetragen, weil nur sie können im Himmel in den Tempel gehen. Allen anderen ist das Gehen in den Tempel im Himmel nicht gestattet. Ähnlich wie es auf Erden war, dass nur die, die den Dienst hatten, die Priester, durften in den Tempel, und in dem Dienst waren die Leviten einbezogen. Ihr seid gekommen zu Gott, dem Richter über alle. Ihr seid gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Nun, hier ist ganz deutlich, das Problem des Menschen liegt ja in seinem Geist, wie wir es gesehen haben. Und hier kommen wir in diesem neuen Bund zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das heißt, diese Geister sind vollkommen. Sie haben die Gerechtigkeit Christi komplett in ihr Leben eingebaut. Sie sind vollendet. Es gibt so viele Diskussionen manchmal in den Reihen der Christen, dass man nicht vollkommen werden kann. Aber der neue Bund ist das Eintreten. Man kommt zusammen mit den Geistern der vollendeten Gerechten, der vollkommenen Gerechten. Ihr seid gekommen zu dem Mittler des Neuen Testamentes, Jesus. Ja, durch ihn werden wir gerecht. Und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet, denn das Abels. Nun, hier machte Paulus eine interessante Anwendung. Wir alle wissen, als dieser Bund gemacht wurde mit dem Volk, dann wurde er ja auf Bocksblut, das heißt auf tierischem Blut gegründet, und Mose hat das Volk besprengt mit diesem Blut des Bundes, sodass man, ja, das war das Eingehen in diesen Bund, das war die Zeremonie des Machens des alten Bundes. Aber jetzt sagt er, wir sind gekommen zu dem Mittler und zu einer Blutbesprengung, die da besser redet denn des Abels. Das heißt, der Apostel Paulus geht zurück bis auf Abel, dessen Blut vergossen wurde und die Bibel sagt, bis heute redet. Aber das Blut Jesu, durch das wir errettet werden, das heißt, das Leben Jesu wird ja durch das Blut versinnbildet, redet besser denn das des Abel. So, der Paulus möchte in diesem Kapitel oder in diesem ganzen Buch der Hebräer auf eine einzige Sache, so wie ich es verstehe, zurückgreifen, nämlich wir, die wir am Ende der Tage leben, sollen vor allen Dingen eines nicht erleben, nämlich zurückgehen und aufgrund der Geschichte der Alten die Geschichte der Israeliten nicht wiederholen. Dieser neue Bund wurde mit der Gemeinde gemacht. Sie ist die die Staffel übernommen hat, nachdem das Volk Israel versagt hat. Und diese Gemeinde soll das Werk vollenden. Aber jetzt liegt die Gefahr, dass auch im neuen Bund die Gemeinde versagt. Deshalb gibt er diese ganz warnenden Worte und sagt, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Weil die anderen, im Alten Bund, denn so jene nicht entflohen sind, die ihn abwiesen, da er auf Erden redete. Das heißt, Gott kam runter auf dem Berg Sinai und sprach mit ihnen, und sie haben ihn abgewiesen. Und wir werden auch sehen, wodurch sie ihn abgewiesen haben. Und jetzt sind wir in einer Gefahr, dass wir das Ganze wiederholen. Seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Viel weniger wir, so wie den abweisen, der vom Himmel redet. Wer redet denn vom Himmel? Es ist Christus, der zu uns vom Himmel redet. Weil unser Bund ist nicht mehr auf Erden. Wir tun und arbeiten nicht für ein irdisches Werk, sondern für das Himmlische. Deshalb ist die Warnung für uns noch viel ernster. Er sagt, passt auf, Gott redet zu euch. Weil wir sind ja hier am Ende des Hebräerbriefes und er hat von Anfang an diese Warnung geschrieben, weil er möchte, dass wir, die wir am Ende leben, nicht wiederholen die Geschichte des alten Volkes Israel. Denn so jene nicht entflohen sind, die ihn abwiesen, da er auf Erden redete. Viel weniger wir, so wie den abweisen, der vom Himmel redet, dessen Stimme zu der Zeit die Erde bewegte. Ja, als er sich zeigte am Berg Sinai, bewegte er die Erde. Und die Stimme war so mächtig, dass man erschrak. Wir können es uns nicht vorstellen, wie Gott gesprochen hat. Aber manchmal vergleiche ich die Stimme von damals mit einem Donner. Und wenn der Donner so stark durch die Wolken geht, dann mache ich manchmal die Assoziation mit der Stimme Gottes, mit ihrer Majestät und mit ihrer Macht. Aber jetzt verheißt dieser Gott und sagt, noch einmal will ich bewegen, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Und vor diesem Ereignis stehen wir. So, ein Bündnis hat einen Beginn, aber es hat auch eine Erfüllung. Wisst ihr, als Gott dem Abraham gesagt hat, du sollst ein Segen sein und in dir sollen alle Völker gesegnet werden, dann bezog sich dieser Bund von Anbeginn, wo er gemacht, warnt, bis zu seiner endgültigen Erfüllung. Und seine endgültige Erfüllung ist im neuen Bund, ist mit denen, die zum Berg Zion kommen, die im Glauben an das neue Jerusalem leben, die wissen, dass Gott Richter ist. Und sie wissen, er wird noch einmal bewegen, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Und vor diesem Ereignis stehen wir. Und das Volk, so wie damals Mose von Gott berufen ward, dass er das Volk heiligt, das heißt vorbereitet, damit es nicht vernichtet wird von der Herrlichkeit und von der Heiligkeit Gottes. So muss, bevor Gott noch einmal nicht allein die Erde bewegt, sondern auch den Himmel, das Volk, das auf ihn wartet, geheiligt sein. Es muss vollkommen sein. Deshalb will Gott das Volk vorbereiten. Er will die Welt in diesen letzten Tagen auf dieses große Ereignis der Offenbarung Gottes vorbereiten. Und dafür hat er sich ein Volk gewählt. Dafür ist er eingegangen, einen Bund mit einem Volk, mit seiner Gemeinde. Und diese Gemeinde soll diesen Bund erfüllen. Und Paulus schreibt den Hebräerbrief, damit er diese Gemeinde warnt, nicht an der Stelle zu versagen, wo Israel versagt hat. So, im Hebräer Kapitel 3, aber ihr könnt den ganzen Hebräerbrief schön studieren, werdet ihr sehen, was hat denn zum Versagen des Volkes Israel geführt? Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, so erhören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht, wie geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Da mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Nun, der Apostel Paulus geht die Geschichte hier in 3 Versen durch. Am Tage der Versuchung in der Wüste, als die 12 Kundschafter gekommen waren und dem Volk erzählten, das Land ist sehr gut. Sie hatten diese Traube gebracht, die 2 Männer tragen mussten. Diese 12 Männer waren ausgesuchte, gläubige Menschen. Und sie wurden gesandt, das Land zu erkundschaften. Und sie kommen zurück. Und 10 von ihnen sagen, ihr Lieben, es ist wunderbar, es ist alles gut, aber vergesst es. Wir können da nicht hineingehen, weil diese Leute essen ihre eigenen Leute. Wir haben da keine Chance. Und Josua und Kaleb sagen, das stimmt nicht. Kaleb sagt, wir werden sie essen wie Brot. Aber wem glaubt das Volk am Tage der Versuchung? Glaubt es den 2 oder glaubt es den 10? Wie sieht es heute aus? Wem wird geglaubt? Weil dem wird geglaubt, dem anderen wird nicht geglaubt. Weil man kann seinen Glauben nur eine Partei geben. Und hier sind diese Männer, diese 10, die, bevor sie ausgesandt wurden, gestandene, man könnte sagen, Christen sind. Und jetzt kommen sie zurück und haben eine Botschaft ohne Hoffnung. Haben eine Botschaft, die dem Volk sagt, vergesst es. Und das Volk glaubt ihnen und glaubt nicht denen, die Gottes Wort sagen. Und ich denke, ihr kennt die Geschichte, wie sie weitergeht. Sie müssen 40 Jahre in die Wüste gehen, anstelle einzuziehen in das Land. Darum ward ich entrüstet über dies Geschlecht und sprach, immerdar irren sie mit dem Herzen, aber sie erkannten meine Wege nicht. Guckt euch es an. Das ist eines der traurigsten Geschichten vom Auszug aus Ägypten. Macht Gott Wunder um Wunder. Alles ist außergewöhnlich. Und sie sind dennoch halsstarrig. Als Korah und Datan und Abiram sich empörten und wollten auch im Priesterdienst teilhaben, den Gott dem Aaron vorenthalten hatte, also nur dem Aaron zugesprochen, als sie sich empörten und Gott das Wunder tat, dass die Erde sich auftat und sie alle verschlang. Am nächsten Tag kommt das Volk und sagt, Mose, du hast diese Leute umgebracht. Und Gott muss noch einmal eintreten. Und es sterben 12 oder 14.000 Menschen. Dann ward ich entrüstet über dies Geschlecht und sprach, immerdar irren sie mit dem Herzen, aber sie erkannten meine Wege nicht, dass ich auch schwur in meinem Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen. Ja, das Volk Israel kam nicht und ging nicht ein in die Ruhe Gottes. Über welche aber ward er entrüstet 40 Jahre lang? Ist nicht über die, so da sündigten, deren Leiber in der Wüste verfielen? Welchen schwur er aber, dass sie nicht zur Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungläubigen? Und wir sehen, dass sie nicht haben können hineinkommen um des Unglaubens willen. Meine Lieben, in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte gibt es keine andere Diskussion als, wem glaube ich? Glaube ich der Menge, dass Jesus jetzt noch nicht kommt? Glaube ich dem Mainstream, glaube ich denen, die alles so gut parat haben und wissen? Oder glaube ich dem Worte Gottes und den wenigen treuen Dienern, die ihm nachfolgen? Wem glaube ich? Immer der Glaube war dann Entscheidende. Und wenn er sagt, Unglauben, dann ist es, sie haben an das Böse geglaubt, aber nicht an die Verheißungen Gottes. Gott hatte gesagt, er kämpft für sie, er führt sie da hinein. Wenn die Situation, die wir heute in der Welt haben, kein Bild ist für den Unglauben, nicht in der Welt, sondern in seiner Gemeinde. Dort, wo Angst ist, ist kein Glaube. Dort ist kein Gottvertrauen. Wenn wir glauben, an was die Menschen uns sagen und deren Methoden übernehmen, murren und klagen und die anderen anklagen, weil wäre Gott nicht eingegriffen, damals hätten sie Josua und Kaleb gesteinigt. Aber Gott schritt ein. Und Gott wird auch heute einschreiten, bevor die eigene Gemeinde ihre Treuen umbringt. Die Geschichte wiederholt sich leider. Aber sie muss sich nicht für dich wiederholen und für mich. Weil wir können wählen, ob wir dem tödlichen Gift des Unglaubens folgen oder uns ganz an Gott wenden. Seht zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott, sondern ermahnet euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Christi teilhaftig geworden, so wie anders das angefangene Wesen bis ans Ende festhalten. So hier ist klar, ja, wir sind Christi anteilig geworden, aber wir müssen bis ans Ende festhalten und heute feststehen. In Lukas 7 am Eingang erzählt Jesus ein Gleichnis von einer Frau, die zu einem Richter geht und sagt, schaffe mir Recht. Und dieser ungerechte Richter schafft ihr Recht, aber nur, weil sie nicht nachlässt in ihrem Verlangen. Und Gott nimmt dieses Beispiel, Jesus nimmt dieses Beispiel und sagt, sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten? Und jetzt wissen wir, wer die Auserwählten sind. Es sind die, die versiegelt werden, die Tag und Nacht rufen und sagen, er soll es doch endlich vollbringen. Und er verheißt es, der Richter wird sie erretten in Kürze. Aber er fügt noch einen Satz hinzu, der dem Ganzen einen bitteren Nachgeschmack gibt. Denn wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden? Ich hatte diese Tage in meiner Praxis ein Ehepaar aus meiner Gemeinde, also aus unserer Gemeinde als Adventisten. Und der Mann fragte mich, bist du sicher, dass Jesus jetzt kommt? Und ich sagte, ja, ich bin hundertprozentig sicher. Aber woher weißt du es? Woher willst du es wissen? Nun, der Glaube beruht auf dem Worte Gottes. Wenn die Menschen, die gerufen worden sind, dieser Welt das Licht zu zeigen, nicht wissen, die Stunde, wann sie aufstehen sollen, ihr Werk zu tun, dann hat Gott ein blindes Volk? Hat Gott ein unwissendes Volk? Nein. Aber schaut, die Auserwählten sind wenige. Aber heute glaubt fast keiner von den offiziellen Christen, von den Namenschristen, dass Jesus jetzt kommt. Es ist erstaunlich für mich. Es geht sogar so weit, dass sie sagen, das, was jetzt in der Welt stattfindet, hat mit Glauben nichts zu tun, ist eine reine Sache der Medizin. Nun, wenn die Medizin dir vorgibt, dass du in der Gemeinde nur Gesunde aufnehmen darfst, weil einer, der eine schnupfende Nase hat, darf heute nicht mehr in die Gemeinde kommen. Er ist eine Gefahr für alle anderen. Woher haben wir das genommen? Aus den Worten Gottes? Ja, Gottesdienst kann nicht mehr gemacht werden im Normalen. Nein. Man hat das Tägliche, wie wir es gewohnt waren, im Gottesdienst zu haben, nicht mehr. Und ich frage mich, ob das, was jetzt stattfindet, seit einem Jahr und etwas, wohl nicht eine Bedeutung hat in dem Wort des Aufrichtens, des Gräuels, der Verwüstung? Ob sich die Dinge nicht wiederholen, so wie sie in der Vergangenheit waren? Wenn du heute in die Gemeinde nur gehen darfst, wenn du gewisse äußerliche Zeichen trägst, wenn du das Wort Christi ablehnst, das sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Vor wie vielen Kranken hat Christus Angst gehabt, sie zu rufen in seine Gemeinde? Wie viele Kranke hatte er Angst, sie zu berühren? Die Gemeinde, die heute das Licht sein soll, ist zur Finsternis geworden. Es ist eine Katastrophe. Deshalb sind diese Worte Christi so einschneidend und schmerzhaft. Denn wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden? Nun, die Auserwählten, ja, die schreien zu ihm Tag und Nacht, sie haben den Glauben. Aber sie sind die Minderheit der Minderheit. So, die Lage ist ernst. Gott sagt durch den Paulus, aber solches noch einmal zeigt an, dass das Bewegliche soll verwandelt werden, als das gemacht ist, auf das da bleibe das Unbewegliche. Darum, weil wir empfangen ein unbeweglich Reich, haben wir Gnade, durch welche wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen mit Zucht und Furcht. Und er fügt an, denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Meine Lieben, wir leben in der ernsten Zeit, in der die größten Gräuel stattfinden in unserer Gemeinde. In die größten Gräuel stattfinden überall im Volke Gottes. Wir leben in der Zeit, wo in Hesekiel 6 geschrieben wird, und er rief mit lauter Stimme, Hesekiel 9, ab Vers 1, und er rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren und sprach, lass herzukommen die Heimsuchung der Stadt, und ein jeglicher habe eine mörderische Waffe in seiner Hand. Und siehe, es kamen 6 Männer auf dem Wege vom Obertor her, das gegen Mitternacht steht, und ein jeglicher hatte eine schädliche Waffe in seiner Hand. Aber es war einer unter ihnen, der hatte Leinwand an und ein Schreibzeug an seiner Seite. Und sie gingen hinein und traten neben den ehernen Altar. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhub sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle am Hause, und rief dem, der die Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Hand. Und der Herr sprach zu ihm, gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an die Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darinnen geschehen. Meine Lieben, das ist die Zeit heute. Wir können unsere Geschwister nicht retten. Wenn sie wollen verloren gehen im Irrtum ihres Herzens, so dürfen sie. Aber wir wollen Gott bitten, dass er gnädig ist. Wir können es kaum ertragen, was in der Gemeinde passiert. Dennoch wollen wir sie nicht aufgeben. Wir wollen für sie ringen, auch wenn für die meisten nach einem Jahr des Irrtums ich manchmal denke, kaum noch eine Chance besteht, dass sie zurückkommen. Dennoch geben wir nicht auf. Wir zwingen nicht, aber wir schreien zu unserem Gott für alle Gräuel, die geschehen, damit Gott gnädig ist einer jeden einzelnen Seele. Wir wollen das Werk in Treue vollenden. Wir wollen diesen neuen Bund erfüllen und in die Verheißung eingehen. Aber es wird ein Kampf des Glaubens sein. Auf welche Seite möchtest du stehen? auf denen, die da sagen, Friede, Friede, es hat keine Gefahr, außer die Gefahr der Krankheit. Oder wirst du auf der Seite stehen, die da sagen und rufen heute, es ist kein Friede. Die Gefahr ist da. Der Engel, der durch die Reihen der Gemeinde geht, sie zu versiegeln, geht jetzt durch. Es ist die letzte Stunde. Willst du auf wen hören? Ich habe dem Bruder gesagt, als er mich fragt, ob ich sicher bin, dass Jesus jetzt kommt. Ich habe gesagt, und wenn ich Unrecht hätte, wäre ich nicht falsch, die Posaune zu blasen vor der Zeit. Aber manche haben Angst, die Posaune zu blasen vor der Zeit. Aber wisst ihr, wenn ich mir die Geschichte ansehe, dann kamen sie alle zu spät. Jerusalem, das erste Mal, hat nicht angenommen die Botschaft der Propheten, die Gott zu ihnen gesandt hat, dass sie sich umkehren. Sie haben die Zeit ihrer Heimsuchung verpasst. Dass Israel zur Zeit Christi verpasst die Zeit ihrer Heimsuchung, die Zeit ihrer Entscheidung. Und in den Gleichnissen Christi, besonders in dem Gleichnis über die 10 Jungfrauen, verpassen die 5 Törichten den Zeitpunkt ihrer Heimsuchung. Es bestand eine Gefahr, die Posaune zu früh zu blasen. Es besteht nur eine Gefahr, die Posaune zu spät zu blasen. Jesus kommt und er braucht ein Volk, das eine klare Botschaft bringt, das sich heiligt und diese Welt noch einmal erleuchtet, bevor das Ende kommt. Möchtest du zu diesem Volk gehören? Ich will. Auch wenn wir nur wenige sein werden. Aber wenige mit Gott sind immer in der Mehrheit. Amen.